Ich starte die Aufnahme und sage, hoffentlich mit vernünftigem Sound, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, dieses Mal wieder aus dem Paul-Löbe-Haus und ich darf mit dir reden. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, ich bin der Christian Natterer, ich bin Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Lörrach-Mülheim und komme aus Wangen im Allgäu in der Nähe vom Bodensee.
Und seit wann bist du Bundestagsabgeordneter?
Ja, ich bin am 11.11. sozusagen mit dem Beginn der fünften Jahreszeit nachgerückt. Damals für den Armin Schuster, der heute Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ist.
Okay, dann würde ich erstmal nochmal ganz weit zurückblicken und fragen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, wie du zur Schule gegangen bist und wie danach so dein Werdegang aussah.
Ja, also geboren bin ich in Tettnang, aber aufgewachsen in Wangen im Allgäu, das ist aber nur kurz auseinander. Da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, Grundschule, Realschule, Berufskolleg, Abitur. Meine Familie lebt dort, ich bin anschließend zum Studieren gegangen, habe in Freiburg und Augsburg Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert, habe dann 2008 meinen Abschluss als Diplomkaufmann gemacht. War ein Jahr lang Leiter von einem Wahlkreisbüro von zwei Landtagsabgeordneten und arbeite jetzt, habe dann ab 2009 in der Energiewirtschaft bei der Energie Baden-Württemberg gearbeitet und in verschiedenen Funktionen und bin seit 11.11.2020, wie eingangs gesagt, jetzt Bundestagsabgeordneter durch das Nachrückverfahren.
Wie genau kann man sich denn das Nachrückverfahren vorstellen? Also kriegt man dann eine E-Mail und es wird gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt MdB oder wie funktioniert das Ganze?
Also gut, es war folgendermaßen. Ich war ja bei der letzten Bundestagswahl, hatte ich den 9. Listenplatz in Baden-Württemberg. Das war dann nach der Bundestagswahl der zweite Nachrücker. Es ist dann zunächst mal die Nina Warken aus Tauberbischofsheim nachgerückt für den Stefan Habert, der heute Präsident vom Bundesverfassungsgericht ist. Das war die erste Nachrückerin in dieser Wahlperiode aus Baden-Württemberg seitens der CDU. Und ich habe dann irgendwann Mitte, Ende September, es war ein Samstagvormittag, bin ich morgens aufgestanden und hatte zwei entgangene Anrufe auf dem Handy, unter anderem von meinem Bezirksvorsitzenden Staatssekretär Thomas Bareis und vom Chef der CDU-Landesgruppe Andreas Jung. Und dachte mir schon irgendwie so, das ist komisch, wenn die beiden am normalen Samstagmorgen zeitgleich versuchen, mich zu erreichen. Sie haben auch, glaube ich, probiert, wer erwischt mich zuerst. Der Thomas Bareis hat mich dann gleich drauf erwischt, ja. Hat erst so ein bisschen rumgedruckst und hat dann gemeint, ja, es sei ein Ereignis eingetreten, über das ich mich wahrscheinlich freuen würde. Und hat mir dann gesagt, dass Armin Schuster eben eine neue Aufgabe an der Spitze dieser Bundesbehörde hat und dass ich so in Kürze in den Deutschen Bundestag nachrücken würde.
Okay, aber wenn du dann schon einen Listenplatz hattest, hast du dich ja schon mit dem Gedanken angefreundet, in den Bundestag einzuziehen, oder? Also wenn
ja,
du überhaupt kandidiert hast.
Genau, also wie gesagt, ich war bei der Bundestagswahl 2017 Kandidat unseres Bezirksverbandes auf der Landesliste, dort den ersten Platz nach dem Vorspann und insofern habe ich schon gehofft, es passiert ein bisschen früher, die Umfragen damals, wo wir die Liste aufgestellt haben, hätten eigentlich auch zunächst gereicht, aber durch das Wahlergebnis war ich dann eben nur zweiter Nachrücker und wie das eben mit Nachrückern so ist, es kann mal ziehen, es kann mal nicht ziehen. Aber in dem Fall hatte ich jetzt die Freude, dass es gezogen hat.
Okay, und hat man dann irgendwie noch einen Sonderstatus, weil man fängt ja ein bisschen später an als alle anderen. Ist es schwieriger, dann hier reinzukommen? Ich meine, du hast jetzt ja nicht den direkten Vergleich, aber wie ist so dein Empfinden?
Also gut, ich meine, zunächst mal, das ist ja so, wenn man jetzt, ich bin jetzt ja so im letzten Jahr nachgerückt, 11 Monate oder 11,5 Monate vor Ende der Wahlperiode, da waren die Ausschüsse natürlich schon verteilt. Ja. Mhm. Also es war jetzt die Frage, man erbt doch nicht sofort den Ausschuss von dem, der ausgeschieden ist, weil der, wo ausgeschieden ist, natürlich jetzt auch hohe Funktionen in den Ausschüssen hatte, die bekommt man als Neuer ja nicht und es muss ja auch zu einem passen. Ein Kollege hat mir dann den Europaausschuss überlassen, weil er schon mehrere Ausschüsse hatte und dort bin ich jetzt Co-Berichterstatter für Verkehr, Energie und Klimaschutz und bearbeite dort die Themen.
Und wie bist du überhaupt in der Politik gelandet? Was waren so die ersten Schritte, die dich in die Politik geführt haben, beziehungsweise wie bist du hier gelandet?
Ja, wie bin ich in der Politik gelandet? Das fing an im Jahr 1999, ja.
Ach, da bin ich geboren.
Ich bin 1981 geboren, also ich habe jetzt nicht zu denen gehört, die, sage ich mal, schon mit 14, 15, 16 Politik gemacht haben, wenngleich ich mir frühere Schulkameraden sagen, ich sei im Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht schon immer sehr wissbegierig und informiert gewesen. Ich bin irgendwann Anfang 99 über meinen Cousin damals in die Junge Union eingetreten, ein halbes Jahr später in die CDU. Ich muss sagen, damals, ich habe einen Bruder, der, sage ich mal, politisch etwas auf der anderen Seite steht, also dem linken und grünen Spektrum zugeneigt ist, und ich glaube, ich bin damals auch in die Junge Union eingetreten, um den ein bisschen zu dissen. Ja.
Ach so.
Und ja, habe dann aber, sage ich mal, sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, dass Politik durchaus, kann ich ja mittlerweile sagen, ein gewisses Lebenselixier von mir ist, ja. Und habe mich dann, sage ich mal, in verschiedenen Funktionen in der Jungen Union und der CDU nach und nach engagiert, war lange Kreisvorsitzender der Jungen Union, war dann gegen später, zum Ende meiner JU-Zeit, auch noch stellvertretender Landes- und stellvertretender Bundesvorsitzender, habe in der CDU verschiedene Ämter gehabt, ich war recht jung Ortsvorsitzender nach dem Studium, so 2008, bin kurz darauf in den Gemeinderat gekommen, ein paar Jahre später in den Kreistag. Bin dann irgendwann auch CDU-Kreisvorsitzender geworden, habe auch mal zwischendurch für den Landtag kandidiert, weil ich zwei Perioden Zweikandidat war, bin aber damals gegen den heutigen Abgeordneten verloren, mit dem ich aber heute gut befreundet bin und der eine sehr gute Arbeit macht. Und ich sage ja auch immer, Berlin ist schöner als Stuttgart.
Ja, das ist doch schön, wenn man sich immer noch versteht, oder?
Bestens, ja.
Okay, cool. Und was gefällt dir hier an deiner Arbeit im Bundestag besonders und was vermisst du von der kommunalen Ebene sozusagen?
Also ich drehe die Frage mal rum. Ich bin weiterhin kommunalpolitisch engagiert. Ich habe jetzt gesagt, für diese 11,5 Monate bleibe ich natürlich in meinen kommunalen Gremien, da ich auch nicht sagen kann, ob es im Herbst wieder klappt oder nicht. Ja. Vorausgesetzt, meine Partei stellt mich überhaupt wieder auf. Das muss ja auch noch klappen. Ja. Also wie gesagt, die kommunalpolitische Arbeit, die läuft weiter. Sicherlich einerseits ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Distanz in den Sitzungswochen, andererseits durch Corona und das digitale Format kann ich trotzdem an den meisten Sitzungen, wenn sie jetzt nicht parallel schalten sind, teilnehmen. Ich hatte Mittag auch eine Sitzung meines Fraktionsvorstandes, morgen Abend haben wir Fraktionssitzung, nächste Woche Kreistag, also das klappt dann mit dem digitalen Format schon. Was mich hier an der Arbeit besonders Freude macht, ja, ich meine, ich sag mal, Politik war schon immer ein Stück weit mein Hobby, ein Elixier von mir, ja, und sag ich mal, dieses Hobby dann auch irgendwo und dieses Interesse, dieses große Interesse dann auch irgendwann zum Beruf zu machen, ja, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Es ist eine unglaubliche Ehre, einer von diesen 709 Bundestagsabgeordneten zu sein, dieses wahrscheinlich viel zu großen Bundestags, das muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist eine unglaublich große Ehre, also man lernt, was man hier wirklich sehr gut lernt, dass man sehr dicke Bretter bohren muss, ja. Also das kann ich in der Politik über die langjährige Arbeit, wer glaubt, der kommt in den Bundestag und könnte den gleich die großen Schrauben drehen, der irrt. Man muss ja wirklich, sage ich mal, von der Pike anfangen und sich dann auch, sage ich mal, seine Themen suchen. Ich habe meine Themen jetzt noch nicht durch den Ausschuss repräsentiert, ich bin eher Verkehrspolitiker, das ist eigentlich mein Schwerpunkt, aber ich arbeite da auch ein bisschen zu und ja, so kommt man hoffentlich nach und nach dann auch enger in die Themen rein.
Was sind denn so deine Schwerpunktthemen?
Ja, wie ich eben sagte, also ich bin Verkehr und Infrastruktur ist durchaus mein Steckenpferd, ja, es ist ein Thema, sage ich mal, das jetzt nicht überall sehr viel Beachtung findet, ja, aber es macht mir Spaß, weil ich einfach auch Grundüberzeugung bin, sage ich mal, ein Staat ist umso stabiler, je stabiler seine Infrastruktur ist, ja. Also ich sag mal so, man kann Gelder mit der Gießkanne ausschütten und die ausgeben oder man kann, sage ich mal, Gelder, man kann für die Zukunft bauen und daher ist dieser ganze Bereich Straße, Schiene, Breitband, Mobilfunk, auch sichere Stromnetze und so weiter durchaus ein politisches Steckenpferd von mir und ich versuche das ja auch im Europaausschuss mit dem Bereich Sprecher Verkehrspolitik ein Stück weit Co-Berichterstatter zu verbinden und mache aber auch, sage ich mal, in meiner ehrenamtlichen Funktion. Ich leite in meinem Bezirk den Bezirksfachausschuss Verkehr der CDU in Südwürttemberg und wir bespielen da eben auch die Themen. Ich arbeite hier auch gut mit den Verkehrspolitikern zusammen, Kollege Michael Dont, Steffen Bilger und Felix Schreiner, also es macht Spaß.
Okay, und möchtest du das Ganze gern noch weitermachen? Also würdest du gerne im Bundestag bleiben?
Ja, ich würde gerne im Bundestag bleiben. Wie gesagt, wir stellen demnächst die Listen auf. Da habe ich schon angekündigt, dass ich mich wieder bewerben werde und dann wird man sehen, ob die Partei das Angebot annimmt und dann aber viel entscheidender ist natürlich auch das Ergebnis bei der Bundestagswahl, ja. Und da haben wir, glaube ich, noch ein paar Prozente draufzulegen nach der jetzigen Situation.
Ja, jetzt hast du gesagt, Politik ist ein Hobby von dir. Wenn man deinem Instagram-Kanal folgt, stellt man aber fest, das ist offenbar nicht das einzige Hobby, was du hast. Was gibt's denn da noch?
Na gut, du spielst jetzt sicherlich auf mein, sag ich mal, pandemiebedingtes Hobby ein, dass ich gerne koche, ja. Also ich habe so ein Instagram-Hashtag, The Cooking Nutty, ja. Und es ist so, also ich habe immer mal gern gekocht, habe auch mal gern was reingestellt, weil das auch immer gewisse Interaktionen gibt. Aber in diesem ersten Lockdown wusste ja wirklich keiner, was er machen soll. Ja. Also es war ja wirklich, man war zu Hause, man war vorsichtig, man ist auch viel weniger, sag ich mal, vor die Tür gegangen, wie man es vielleicht heute besser auch nicht tun würde. Ja. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, weil ich faktisch jeden Abend irgendwas zu kredenzen und dann eben die Rezepte in die Story reinzustellen und plötzlich so meinen Ruf weg, dass ich da gerne koche. Selbst Ralf Brinkhaus und andere haben mich schon drauf angesprochen. Stefan Müller von der CSU hat durchaus Beachtung gefunden. Jetzt komme ich nicht mehr so viel dazu, weil ich in den Wahlkreiswochen auch viel zu tun habe. Ich habe ja zwei kleine Kinder, ich habe eine junge Familie zu Hause, aber ich versuche so einmal die Woche noch, versuche ich eigentlich was zu kochen und auch dann einen Beitrag zu machen. Und ja, das wird auch nach wie vor ganz gern angenommen.
Was kochst du denn am liebsten und was isst du am liebsten?
Ja, also das hören jetzt die Nachhaltigen ungern, aber ich bin wirklich so, also bei den Dinosauriern wäre ich wahrscheinlich Gattung Fleischfresser gewesen. Also ich mache unglaublich gern Fleisch und Fisch, ja. Auch richtig professionell im Ofen mal 2 Stunden gegart, aber auch andere Dinge. Ich habe schon mal wild gekocht, Schrimps, also alles, was es so gibt dementsprechend, ja.
Okay. Machst du noch irgendwas anderes? Also findet man überhaupt noch die Zeit, sich irgendwie sportlich zu betätigen oder noch irgendwie anders zu engagieren, neben Politik und Kochen und Instagram pflegen natürlich?
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, als der Beruf, als, sage ich mal, das große Interesse Politik denn über Nacht zum Beruf wurde, das war ja auch in dieser Zeit, sage ich mal, der Pandemie, wo eigentlich sonst nicht viel geht. Also natürlich gehe ich, wie viele von uns, gern Skifahren, das fiel jetzt natürlich aus. Ja, ich habe auch immer wieder gern als Fan des FC Bayern bin ich in die Allianz Arena gefahren. Ja, freue mich schon, wenn ich da meine Kinder mal irgendwann mitnehmen kann. Ja, aber das findet ja gerade alles nicht statt. Ich habe mich auch immer sehr gern mit Freunden getroffen, bin auch gerne weggegangen. Also ganz normal, wie junge Leute eben ihre Freizeit verbringen. Aber das fällt ja gerade alles ein Stück weit ins Wasser. Und insofern ist, sage ich mal, so das Hauptinteresse gilt der Familie. Dann, wenn ich mal die Zeit finde, koche ich mal noch gerne. Ja, und ansonsten bin ich hauptberuflich jetzt eben Politiker und habe dann natürlich schon sehr viel zu tun, vielleicht fast sogar ein bisschen mehr wie in anderen Zeiten, weil ich das digitale Format, man ja plötzlich immer und überall greifbar ist. Also ich hatte jetzt schon eine Situation, da hatte ich 3 Schalten gleichzeitig von 3 verschiedenen Ebenen und muss man sich auch ein bisschen besser ordnen, ja, weil man kann dann auch nicht alles leisten, aber ja, ich hoffe dann auch, dass mit dem Sinken der Inzidenz und anderen und dem Impffortschritt wir auch bald wieder in einen Normalzustand kommen, dass man auch mal wieder verreisen kann, dass man wieder zum Essen gehen kann. Ja, ich habe ein junges Büroteam, die hätte ich gerne noch mal in den Biergarten eingeladen, aber das klappt momentan leider alles nicht und wir sind ja auch Vorbild und wollen ja auch, sage ich mal, die Kontakte dann reduzieren, bis es denn auch wieder geht, ja.
Wie bist du denn dann zu deinem Büroteam gekommen? Waren das Leute, die du aus der Heimat mitgenommen hast oder hast du die aus dem vorigen Abgeordnetenbüro übernommen?
Ja, es war folgendermaßen, dass ich habe das Büroteam von meinem Vorgänger übernommen, sowohl im Wahlkreis als auch in Berlin. Es war aber so, dass von dem Büroteam in Berlin auch der Wunsch denn da war, an einer beruflichen Veränderung. Und ich habe die Stelle ausgeschrieben und habe jetzt eigentlich, sage ich mal, ein sehr junges internationales Team mit drei Mitarbeiterinnen. Mitarbeitern, mit dem Herrn Akoyun, der aus der Türkei stammt, mit der Frau Bjelanovic, die aus Bosnien und Italien stammt und mit der Frau Becker aus Rheinland-Pfalz. Sie sehen, Multikulti pur. Also daher alles zusammen. Nee, und das macht auch Spaß und jeder hat seine Aufgaben und wir sind auch, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft. Ja, insofern, das passt. Wir sehen uns natürlich gar nicht so oft, weil wir natürlich auch reduzieren. Ist klar, es ist immer nur eine Person, das war auch die Empfehlungspräsidentin im Büro. Ja. Wir machen viel Homeoffice, wie alle. Also wir können nicht von den Firmen verlangen, macht Homeoffice und dann würden wir hier in voller Mannschaftsstärke sein. Und wir kriegen es auch ganz gut hin. Es klappt auch und durch das Mediale. Also man kann ja Termine von überall aus einbuchen und auch andere Dinge eigentlich von zu Hause aus erledigen.
Okay. Hast du persönlich dir irgendwie einen Punkt auf die Agenda gesetzt, den du umsetzen möchtest während deiner Zeit im Bundestag? Also warst du, okay, ich habe jetzt 11 Monate hier schon verbracht, habe noch ein paar vor mir, ich habe noch das und das auf meiner Agenda, ich möchte das noch erreichen. Gibt es da sowas?
Ja gut, also ich sag mal, man hat natürlich so seine Vorstellungen, was man macht. Wir recherchieren auch gerade mit dem wissenschaftlichen Dienst ein paar Themen zum Thema Verkehr, Feinstaub etc. Mhm. Ich hatte interessante Termine zum Beispiel vor kurzem. Ich treffe mich immer wieder mit Botschaftern, ja, also der Schweiz, weil das mein Vertretungswahlkreis ist, mit über den EU-Ausschuss, aber auch neulich mit der serbischen Botschafterin. Da ergeben sich, sage ich mal, Themen, die man recherchiert. Wir haben zum Beispiel Energiethemen am Hochrhein. Ja, ich habe ein wichtiges Autobahnthema am Hochrhein. Also sage ich mal, das sind schon, vor allem schon die Wahlkreisthemen, die man jetzt in dieser Zeit gut begleiten will, um das Thema zumindest ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und da haben wir ein paar spannende Sachen. Wie gesagt, da geht es um den Neubau einer Autobahn. Da geht's um Energielieferungen hinsichtlich Wasserstoff, auch vielleicht in Kooperation mit dem Ausland. Da geht es natürlich jetzt auch viele tagesaktuelle Themen im Zuge von Corona. Also ich meine, Sie können mein Büroteam fragen, ja, die waren jetzt wochenlang echt nur damit beschäftigt, auch, sage ich mal, Unternehmen zur Hilfe zu stehen, wegen den Hilfsgeldern, wegen den Fragen und so weiter, wann denn die Zahlungen endlich kommen, man Hilfestellungen gegeben, wenn es um Anträge und so weiter ging. Wir haben auch viele Mischbetriebe, die gerade durch das Raster nach wie vor, die immer noch durch das Raster gefallen sind, was die Corona-Hilfsgelder angeht. Und um die Dinge versucht man sich jetzt, sage ich mal, vorneweg zu kümmern und dann eben aber über die Möglichkeiten, die es ja hat, auch über ein paar tiefgründige Themen, an denen jetzt auch gerade mein Praktikant, der da ist, dran ist. Und so versucht man die Themen bis zum Ende der Wahlperiode auch zu spielen, ja.
Wie macht man das denn überhaupt? Also man hat ein Thema, man denkt sich, das ist wichtig. Wie bringt man das ins Parlament? Wie bringt man das ins Plenum? Und wie wird am Ende vielleicht sogar ja irgendwie ein Gesetz draus?
Na gut, Themen sind ja, ich sage ich mal, da. Ja. Also wir nehmen jetzt gerade mal das Beispiel Verkehrspolitik. Mhm. Da geht es um den Bau einer Autobahn. Ja. Und da ist gerade eine Debatte, sage ich mal, zwischen der Region am Hochrhein um den Lärmschutz. Ja, da geht es um die Frage, baut man einen Deckel von 90 Metern oder von 390 Metern. Ja, es gibt natürlich klare Kriterien aus dem Bundesverkehrsministerium, was als möglich ist, was nicht, aufgrund der Lärmemissionen und anderer Dinge. Und da versucht man, sage ich mal, auch die Zusammenbringung von Leuten, Staatssekretär, Verkehrspolitiker, Kommunalpolitiker, eine vernünftige Lösung zu finden. Wie ich es vorher sagte, es ist ein Bohren dicker Bretter. Ja, es ist ein Bohren dicker Bretter. Ja.
Okay. Gut. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch sehr viel Geduld mitbringen.
Ja, man muss also vernetzt sein. Ich habe jetzt das Glück, dass ich durch meine, also Geduld sowieso, das ist das Bauern dicker Bretter, ja. Mhm. Man muss aber auch, sage ich mal, eine gewisse Vernetzung haben. Also mein Glück war jetzt ja, weil, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt vorher keine politische Vorlaufzeit gehabt hätte, auch, sage ich mal, im Bundesvorstand der Jungen Union, in der CDU Baden-Württemberg, im Landesverband. Und dann kommt man her und kennt niemand, auch gerade in Pandemiezeiten, und sieht alle nur über die Videos, ist es schwierig, ja. Aber ich hatte das Glück, dass ich, sage ich mal, mit den allermeisten Kollegen aus der Landesgruppe auch schon per Du war davor, weil wir uns aus langer Arbeit kennen. Und das erleichtert die Arbeit natürlich ungemein, wenn man irgendwas hat, ja. Das ist völlig klar.
Okay, das heißt, Netzwerken ist schon immer wichtig gewesen und ist auch nach der Pandemie
unverzichtbar. Also das ist, wenn man in Berlin was erreichen will oder auch in Stuttgart im Landesparlament oder in München, dann geht ohne Vernetzung nichts. Ja. Also ohne Vernetzung geht nichts.
Ja. Vernetzen muss man aber immer noch dringend trennen von Lobbyismus, oder?
Ja, also ich glaube, Vernetzung zwischen Kollegen, das ist ganz normal, ja. Das war jetzt auch auf die Vernetzung der Kollegen bezogen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Fachgespräche führt mit Verbänden, ja. Beispielsweise, ein fiktives Beispiel, man verabschiedet eine Pflegereform, ja, da könnte ich jetzt nicht ohne, sage ich mal, den Input auch in Anhörungen von Verbänden etc., von Betroffenen, eine seriöse Entscheidung treffen. Ja. Und so geht es anderen Kollegen im Verkehrsbereich oder bei Verteidigung. Insofern ist es also wichtig, dass man sich vernetzt. Auch das findet ja gerade überhaupt nicht statt. Ja. Also es ist ja faktisch kein oder alles nur per Video. Und ich sag mal, eine Vernetzung per Video, die ist okay, wenn man sich schon kennt. Ja. Wir können auch eine Bürobesprechung in meinem Team machen, wenn wir uns alle schon kennen. Aber wenn man sich eben nicht kennt, ja, ist es eben schon schwieriger. Denn und daher hoffe ich, dass es bald wieder ein bisschen lockerer wird, dass man auch mal wieder die Leute treffen kann. Und das erleichtert natürlich die Arbeit. Ja. Aber wichtig ist vor allem, dass man die Kollegen kennt, auch in den Ministerien die Leute und dann auch, sage ich mal, zielgenau den Menschen im Wahlkreis helfen zu können.
Okay. Was sagst du denn nochmal zurück zum Thema Lobbyismus, auch zum jetzt verabschiedeten Lobbygesetz? Findest du das gut oder Lobbyregister heißt es, ne?
Also ich glaube, es war absolut richtig und notwendig. Wir hatten ja auch das Problem, dass die Beratung um das Gesetz jetzt auch gerade in diese für die Union schwierige Phase der Maskenaffäre fiel. Ja, wir hatten ja unsägliche Vorgänge. Ja. Mhm. Und ich glaube, es muss eines klar sein, man kann nicht gleichzeitig Lobbyist, Schrägstrich Politikberater und Politiker sein. Ja?
Ja.
Man kann Lobbyist sein, es gibt ja Lobbyisten von allen Seiten, auch der NABU, der BUND, der Deutsche Gewerkschaftsbund, das ist ja auch Lobby. Ja? Ja. Nicht immer nur, sage ich mal, auf die Industrie und auf die Banken zeigen. Aber man kann nicht gleichzeitig Lobbyist und Politiker sein, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Also insofern, es ist wichtig, auf der anderen Seite trotzdem, dass Politiker einen beruflichen Background haben. Also auch das sollte man nicht verteufeln. Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man dann auch aus dieser Zeit im Parlament wieder ausscheidet, dass man auch wieder beruflich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen kann. Und so weiter zusammenzubringen. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut mit den Transparenzregeln, die wir einerseits beschlossen haben. Wir haben ja die Transparenzregeln beschlossen. Damit kommen wir, sage ich mal, glaube ich, gut zusammen und haben auch einen guten Mittelweg gefunden zwischen, sage ich mal, Abgeordnetenarbeit, die auch sein muss. Weil ich sage mal, wenn mich eine Firma aus dem Wahlkreis anruft und sagt, sie hat in einer Notsituation zum Beispiel Beatmungsgeräte oder wie auch immer, dann ist es ja okay, wenn man Kontakt zum Ministerium herstellt und so weiter, ja. Aber es ist eben wichtig, man darf eben nichts dafür bekommen, weil man verdient hier ja auch gut und insofern ist es schon richtig, dass man hier jetzt eine härtere Gangart eingeleitet hat, weil diese Vorgänge, die wir im Zuge der Maskenaffäre hatten, das ist ja nicht nur, sage ich mal, ein Problem von CDU, CSU, es beschädigt ja das gesamte politische System. Ja.
Ja. Darf ich fragen, wie gut man hier verdient? Also ist öffentlich bekannt, wie hoch eure Diäten sind?
Ja, also das ist alles transparent. Wir sind sozusagen nicht nur, weil wir hier ein paar Löwehaus von Scheiben umgeben sind, wir sind die gläsernen Abgeordneten. Und die Diät, die steuerpflichtige Diät eines Abgeordneten beträgt 10.083 Euro. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen gesunken, weil wir ja, es gab ja immer lange die Debatte, das ist, glaube ich, auch wichtig mal zu erläutern, mit den Abgeordnetengehältern. Ja. Wir haben ja die Abgeordnetengehälter, sage ich mal, an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt. Ja. Und insofern sinken sie jetzt auch dieses Jahr ein Stück, weil die Löhne natürlich im Zuge von der Corona-Pandemie und dem Wirtschaftseinbruch auch gesunken sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ein auskömmliches Einkommen. Und insofern bin ich da auch zurückhaltend, was Nebeneinkünfte angeht.
Okay, und ist das dann das Nettogehalt schon?
Nein, es ist brutto. Ach so. Ich sage steuerpflichtig.
Ja. Steuerpflichtig, okay. Gut. Und ich frage meine Gäste auch immer, was sie sonst noch so auf dem Herzen haben. Was sind gerade Themen, die dich persönlich umtreiben?
Ja gut, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die einen momentan natürlich umtreiben. Momentan, sage ich mal, also Corona ist allgegenwärtig. Es treibt uns natürlich alle um, weil man ist ja auch selber irgendwo betroffen. Ich habe ja selber ein kindergartenpflichtiges Kind, ja. Und das jetzt wieder, sage ich mal, zu Hause ist, weil die Inzidenz bei uns im Landkreis über den 165 ist, also alles nicht schön. Nehme ich treibe vor allem um, dass wir jetzt, sage ich mal, diesen Impfturbo aufrechterhalten. Das ist gerade ein wichtiges Thema. Also ich gucke wirklich jeden Tag dreimal ins Impfdashboard rein, wie viel wir jetzt geimpft haben. Heute waren wir wieder bei 820.000. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir merken ja auch die Tatsache, dass die Zahlen momentan sinken. Ja, sind ja auch der Beweis dafür, dass wir langsam bei dem Thema wirklich in Vorhand kommen. Ja, und in Vorhand kommen, das ist das andere Thema, was mich umtreibt. Wir haben im Herbst eine Bundestagswahl.
Ja.
Und ich bin schon der Ansicht, dass das Land mit einer CDU-geführten Bundesregierung die letzten 16 Jahre gut gefahren ist. Ja. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir weiterhin, sage ich mal, die nächste Regierung anführen, wie immer die auch aussehen wird. Ja. Wir hatten jetzt lange Jahre große Koalition. Ich glaube, das muss nicht unbedingt mehr sein, auch vielleicht zuliebe der SPD, die sich vielleicht auch mal anderweitig erholen sollte. Ja. Das wird noch, sage ich mal, eine große Herausforderung, dass wir hier nach den turbulenten Wochen und Monaten hier wieder in Vorhand kommen, aber da bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben jetzt noch 5 Monate und das ist, glaube ich, schon momentan das belastendste Thema. Wir haben natürlich momentan auch keine gute Umfragensituation. Ja, die Kollegen sind alle unruhig, ja. Aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten 5 Monaten die Möglichkeit haben, mit einem guten Programm und auch guten Personen, die Armin Laschet um sich rumholt, Friedrich Merz ist ja nur ein Name, den er bereits geholt hat, dass wir da wieder in Vorhand kommen und dann auch, sage ich mal, die stärkste Kraft werden, den Bundeskanzler stellen und dann auch die nächste Regierung wieder anführen. Da bin ich zuversichtlich.
Das klingt sehr optimistisch. Jetzt hast du Friedrich Merz angesprochen. Versucht man jetzt einfach wieder konservativer zu werden? War man vielleicht in den letzten Jahren schon zu sehr auf GroKo-Kuschelkurs?
Also ich sag mal, eine GroKo ist für beide Partner auf Dauer nicht schön. Also wir hatten ja auch große Koalitionen, die gingen dann nur mal 4 Jahre. Das war Ende der 60er, das war dann zwischen 2005 und 2009. Und das waren auch große Koalitionen, die beiden Partner nicht groß geschadet haben, weil da gab es verschiedene Projekte, die hat man dementsprechend angegangen. Aber sie merken einfach, wenn sie zu lange in ihrer großen Koalition stecken, ja, dann stärkt es die Ränder. Ich meine, wir merken es ja heute, wir haben eine Situation mittlerweile, dass das Grüne, AfD und Linkspartei zusammen auf über 40% der Stimmen kommen, ja, und Union und SPD, die, sage ich mal, Anfang der 2000er Jahre noch über 80% der Stimmen hatten, sind vielleicht so auf 40-42% zusammengeschrumpft, ja. Und insofern, also ist einmal, sage ich mal, glaube ich, muss man diese babylonische Umklammerung der GroKo irgendwann lösen zugunsten beider Partner, ja, dass sich auch, sage ich mal, auch eine SPD wieder erholen kann. Das tut dem Land ja auch gut, eine starke Sozialdemokratie. Aber es geht natürlich auch schon darum, dass wir natürlich in den letzten Jahren schon sehr viele Positionen geräumt haben, für die Union stand. Ja. Und wenn wir heute mal überlegen, dass wir eine große Nichtwählerfraktion haben, wir haben immer noch eine starke AfD. Die FDP bekommt momentan Zulauf, Freie Wähler bekommen Zulauf, kleinere Parteien natürlich auch im Zuge von Corona. Dann merken wir schon, sage ich mal, dass sich nicht mehr alle Menschen, jetzt sage ich mal, bei den großen demokratischen Parteien, auch bei der Union, aufgehoben fühlen. Und es wird schon eine Aufgabe sein, die auch wieder ein Stück weit zurückzuholen. Also wir kriegen sicherlich keine Leute zurück, die mal komplett denn abgedriftet sind. Ja, aber ich bin auch der Ansicht, der Großteil der heutigen AfD-Wähler, die hat mal irgendwann Linkspartei gewählt oder sonst was, gerade im Osten, die kriegen wir auch nicht zurück. Aber dieses Gros der Nichtwähler und auch dieses Erstarken der FDP, und auch, sage ich mal, die starken Grünen. Das sind so Themen, die muss man auch ein Stück weit zusammenbringen. Ja. Ich sage ja immer, die Leute wollen, sage ich mal, ihr Häuschen im Grün, ihren SUV und trotzdem glückliche Hühner und eine saubere Umwelt. Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe der nächsten Zeit. Das hat ja auch gerade die Landtagswahl in Baden-Württemberg gezeigt. Aber dass wir da, sage ich mal, die Aufgabe haben, hier Vertrauen und auch Wählerpotenzial zurückzugewinnen. Und ich sag mal, da sind auch, sage ich mal, Köpfe wie ein Friedrich Merz, vielleicht ein Wolfgang Bosbach, andere, sage ich mal, durchaus hilfreich, weil es ist nicht gut, wenn Menschen keine politische Heimat haben. Und wir hatten in Baden-Württemberg einen Nichtwähleranteil, der war enorm. Ja? Also wir hatten teilweise Orte bei dieser Landtagswahl jetzt, da sind 30-40% der Menschen überhaupt nur zur Wahl gegangen. Ja?
Wow, ja, das ist
ja
krass.
Und da fragt man sich dann schon, was machen die anderen 60%, ja, und daher, ich glaube, da liegt noch ein Potenzial, das kann man auch heben, ja. Wichtig, glaube ich, ist für die Wahlaussichten der Union aber vor allem eines, und das zeigen auch, sage ich mal, ganz aktuelle Umfragen wieder, die Leute müssen wieder den Eindruck haben, wir haben Corona im Griff. Also eine Union als die staatstragende Partei, als die Kanzlerpartei, der man ja auch vorwirft, ist ja eher eine Personen- wie eine Programmpartei, ja, die wird deswegen gewählt, weil sie regieren soll, ja. Sie wird deswegen gewählt, weil sie gut regieren soll, ja, und weil sie den Laden im Griff haben soll, weil sie Krise kann, ja. Und ich glaube, da haben wir die letzten Monate nicht alles richtig gemacht, das ist völlig klar, ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt den Impfturbo anschaut, wenn man jetzt auf die Lockerungen zugehen, dann werden die Leute auch wieder entspannter werden, weil die Situation ist ja für uns alle ein Stück weit belastend momentan, ne? Weil wir einfach nicht das tun können, was wir gerne machen würden. Wir müssen um 10 daheim sein, da wird man dran erinnert so an frühere Zeiten, wo die Eltern gesagt haben, heute Abend seid ihr aber zu Hause, ja. Und das nervt natürlich alle irgendwo, ja. Und deswegen, ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Noch ein paar Wochen durchhalten und dann auch sukzessive hoffe ich mal, dass wir im Juni noch irgendwann mal auch wieder, sage ich mal, in den Biergarten gehen können, ein Freibad, wie auch immer, ja. Und langsam wieder in den Normalzustand zurückkehren.
Da hoffe ich mit dir. Hast du denn irgendwelche Wünsche für eine Regierungskonstellation nach der Wahl?
Ja, was heißt da Wünsche? Ich habe es vorher gesagt, wir müssen nicht auf andere gucken. Ich glaube, wir müssen so stark werden, dass gegen uns nicht regiert werden kann. Ich muss persönlich sagen, ich fand es schade, dass 2017 Jamaika nicht zustande kam.
Ja.
Das wäre interessant gewesen, ja, das wäre sehr interessant gewesen, vor allem hätten die Leute auch gemerkt, dass die Grünen auch nur mit Wasser kochen. Die glauben ja gerade, sie wären die Überflieger, ja. Und ihnen gehört es dann schon, sie suchen schon die Möbel im Kanzleramt aus, wie man hört, ja. Also insofern glaube ich schon, also wir haben einen unglaublichen Konflikt gerade zwischen Ökonomie und Ökologie, ja. Und wie gesagt, ich möchte, natürlich würde man die absolute Mehrheit uns wünschen, ist völlig klar, ja. Und das ist ja unrealistisch, aber ich glaube schon, vielleicht könnte eine Neuauflage von Jamaika, dann wäre auch der bürgerliche Block ein bisschen stärker. Oder eine schwarz-grüne Koalition, wo der Abstand zwischen Schwarz und Grün ziemlich deutlich ist, zugunsten der CDU. Vielleicht auch das ein oder andere gesellschaftliche, den ein oder anderen gesellschaftlichen Konflikt, den wir gerade haben, einfach auflösen und auch ein Stück weit befrieden, ja. Sebastian Kurz in Österreich hat das sehr schlau gemacht. Der hat die Grünen in eine Regierung geholt, wo sie noch klein waren und profitiert, ja. Wir haben das 2017 versäumt, nicht wir, die FDP hat die Koalition damals platzen lassen, vielleicht auch, weil wir nicht alle Zugeständnisse geben wollten, was den Soli und so angeht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass eine Fortsetzung der GroKo das Letzte ist, was wir wollen. Und das Allerletzte, was wir wollen, ist eine instabile Ampel oder eine grün-rot-rote Koalition. Ja, das zeigen ja auch die Umfragen, aber wenn Leute unzufrieden sind, das will wirklich niemand. Ja.
Okay, das heißt, du könntest dir vorstellen, dass Jamaika nochmal verhandelt wird.
Also ich schließe es nicht aus. Es gibt ja gerade verschiedene Regierungsbündnisse, die diskutiert werden. Es wird natürlich diskutiert über eine Deutschlandkoalition. Ja, halte ich jetzt für schwierig, auch aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, Union und SPD jetzt auch mal wieder getrennte Wege gehen sollten. Ja. Es wird diskutiert über Jamaika, Schwarz-Grün und Rot-Rot-Grün, ja. Je nach Mehrheitsverhältnis.
Okay. Es bleibt also auf jeden Fall spannend.
Es bleibt spannend, ja. Es bleibt sehr spannend, ja.
Okay. Dann bräuchten wir jetzt noch einen Folgentitel für unser Gespräch. Hast du eine Idee?
Ein Folgentitel?
Mhm. Hm. Und irgendwas mit deinem Namen drin wäre gut. Ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber die stelle ich allen am Ende.
Ja, ein Folgentitel für meinen Podcast, der so, MDB werden in der Corona-Krise.
Ja, das ist doch was. Das finde
ja,
ich gut.
Ja, ist so, ja, weil es ist klar, ist eine einmalige Situation, ja.
Eben, genau.
Bin jetzt ja nicht der Einzige gewesen, der noch kurzfristig MDB wurde, ja auch aufgrund von anderen Ereignissen, die ja anstanden, aber insofern, ja, ich glaube, da war mein Kommen noch einigermaßen human, ja.
Okay. Gut. Ja, wunderbar. Dann würde ich dich nämlich an der Stelle sogar schon entlassen.
Ja, vielen Dank, Christina. Hat mich gefreut, gerne. Ja. Und ja, weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit hier.
Dankeschön, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bleib gesund und
Dankeschön.
Dann würde ich mich von allen Hörerinnen und Hörern mit den Worten wie immer verabschieden. Over and out.